Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Für dieses Wochenendjournal bin ich Berlin im wahrsten Sinne des Wortes aufs Dach gestiegen. Und da gibt's nicht nur Dachziegel, Schornsteine oder bestenfalls noch Photovoltaikanlagen, sondern zum Beispiel paradiesähnliche Dachgärten habe ich gefunden, Gewächshäuser, Bienenstöcke, Swimmingpools oder Bars mit Blick über Berlin, ganze Wohnungen auf Supermärkten und sogar einen Fußballplatz auf einem Großmarkt, auf dem allerdings wegen Corona zurzeit nicht gespielt wird. Und aus dem gleichen Grund gibt es auch keine geöffneten Bars auf dem Dach und infolgedessen auch keine Cocktails. Sehr schade, aber diesen Besuch werde ich mir für später ganz sicher aufheben. Jetzt geht es also erstmal darum, was auf den etwas privateren und geheimeren Dächern in Berlin so los ist im Wochenendjournal Berlin von oben. Ganz herzlich willkommen, sagt Anja Nils.
When this old world starts getting me down and people are just too much for me to face, I climb way up to the top of the stairs, and all my cares just drift right into space. On the roof, the only place I know, where you just have to wish to make it so. Let me tell you now, when I come home feeling tired and beat, I go up where the air is fresh and sweet.
Nachbarschaftstreffen auf dem Dach, das ist in Berlin möglich, und zwar in Friedrichshain. Auf dem Komplex eines ganzen Wohnblocks. 101 Einheiten, also 101 Wohnungen. Und da drauf ist ein Dachgarten. Auf dem stehe ich, auf dem Rasen und quasi direkt auf der Wohnzimmerdecke von Christian Dummergaller und Timo Kersenfischer. Die haben ihre Wohnung direkt hier drunter. Die sind jetzt hier auch bei, zusammen mit anderen Nachbarn dieser Baugemeinschaft Hasestraße. Tessa Mollenhauer und Anja Vatter, die nutzen alle zusammen diesen Dachgarten.
Es ist eine riesige Fläche, die gemeinschaftlich genutzt wird von unterschiedlichen Menschen. Leute, die gerne gärtnern, Leute, die einfach gerne eben eine Grillparty feiern. Man macht hier oben Yoga. Es hat schon Konzerte gegeben hier oben, Filmabende und so weiter. Also es ist eigentlich wie ein erweitertes Wohnzimmer für 200 Menschen.
4% aller Berliner Gebäudedächer sind mindestens teilweise begrünt. Das entspricht ungefähr einer Fläche von 560 Fußballfeldern. Und 1450 Quadratmeter davon sind hier, auf diesem Dach, auf dem ich jetzt stehe. Wir gehen mal rum und gucken uns das an. Hier an der Ecke hat man schon erstmal einen wunderbaren Blick, ja fast über ganz Berlin. Mit Aussicht auf die Gleise zwischen Warschauer Brücke und Ostkreuz, ne?
Genau, und hat halt den wunderbaren Blick auf den Fernsehturm.
Wie viel Stock hoch ist das hier?
Wir sind im 5., also 5 Stockwerke hoch.
Und neben uns sind auch schon die ersten kleinen Gemüsebeete.
Hier gibt es im Sommer alles, von Erdbeeren über Gurken, Kürbisse. Das sind insgesamt, glaube ich, 22 solcher Boxen. Die kann man sich quasi, wenn man hier wohnt, mieten für einen Zehner im Jahr und bewirtschaften. Und gerade bei Kindern sind die unglaublich beliebt.
Und im Hintergrund hört man auch noch so ein bisschen Milo, Tamo, Maxim und Florin. 7, 5, 1 und 8 Jahre alt.
Ich wollte nur sagen, dass von den 22 Hochbeeten, die wir hier haben, dass wir die tatsächlich halbiert haben, weil über 44 Einheiten wollten unbedingt einen Anteil daran haben und mit selber gärtnern. Jetzt hat also jeder nur ein halbes Beet, aber es reicht, um so ein bisschen eigenes Gemüse und Kräuter anzubauen.
Glücklicherweise sind sie bewässert, und zwar sogar automatisch, weil hier auf dem Dach wird es natürlich warm, es ist sehr windig, die sind sofort trocken. Aber es ist einfach wunderschön und ist auch immer wieder ein Grund, hier hochzukommen.
Okay, dann gehen wir doch einfach hier mal ein Stückchen durch.
Unsere selbstgemachte Kompostanlage wird gepflegt von einem älteren Ehepaar.
Das sind zwei Plastikboxen.
Genau, und da wird der Kompost immer, da wird sozusagen mit Würmern drin, wird der Kompost selbst angereichert.
So, hier steht ein kleines Tischchen mit Stühlchen, aber das sieht mehr so aus nach Kindertischchen und Stühlchen.
Wir haben auch ganze Bierzeltgarnituren, wenn man mal eine größere Feier hat. Denn das macht durchaus Freude, im Sommer zum Beispiel seinen Geburtstag hier oben zu feiern. Dafür gibt es auch zwei Küchen, wo man dann nochmal abwaschen kann oder was kühlen kann. Da sind halt Kühlschränke drin und es stehen auch jeweils ein Grill bereit.
Wir schlängeln uns jetzt hier um so garagengroße, viereckige, graue Würfel auf dem Dach, die die Haustechnik beinhalten und eben auch die eben erwähnten Küchen und sogar eine Toilette, damit man hier einen Kaffee mehr trinken kann bei Bedarf. Aber das Dach dient natürlich nicht nur der Erholung, sondern auch dem Klimaschutz. Und dafür, nicht nur für die Schönheit, sondern auch dafür ist es ausgezeichnet worden. Denn bewachsene Dächer sorgen für Klimaschutz, für Mikroklima, senken CO2-Emissionen, Regenwasser kann versickern, schützen vor Hitze. Und die Umweltverwaltung, die Berliner Umweltverwaltung, hat deshalb auch ein 1000-Dächer-Förderprogramm aufgelegt. Und schon davor haben die Berliner Wasserbetriebe Berlins schönstes Gründach gekürt, um diese ganze Sache so ein bisschen voranzutreiben. Und das schönste Gründach ist tatsächlich dieses Gründach. Und das ist nicht nur das schönste Gründach, sondern trägt auch ganz hervorragend zum Klimaschutz bei, nämlich zum Beispiel auch dazu, Berlin ein Stück weit zur Schwammstadt zu machen, dass das Regenwasser hier versickern kann, dass die Kanalisation bei heftigen Regenfällen nicht überläuft und diese ganzen Klimaaspekte. Und eigentlich sind Gründächer ja dafür da, dass es unten drunter ein bisschen kühler ist. Das müsste man dann in Ihrem Wohnzimmer merken, oder?
Das Gebäude ist insgesamt so wunderbar gedämmt. Das mag sein, dass das auch noch ein Stückchen mitwirkt. Hier ist ja so eine Art Schaumstoff drauf, der dieses Wasser speichert. Und es kann sein, dass das vielleicht sogar noch ein Stückchen das verstärkt.
Wie viel Erde ist hier? Also wie viele Zentimeter sind das?
Also wir haben ungefähr 25 Zentimeter Aufbau, von denen 14 Zentimeter Wasser speichernd sind. Der Rest ist ein Substrat, worauf der Rasen und die Pflanzen wachsen.
Das da hinten könnte eine Rose sein, oder? Den Rest kenne ich nicht.
Genau, eine Rose. Dann haben wir ein paar Stechpalmen, wir haben Zaubernüsse hier drauf und sowas alles.
Es wuchert tatsächlich am Geländer, ne? Also das ist ja so ein bisschen halbhoch, bauchnabelhoch. Das heißt, man fühlt sich hier nicht so richtig eingeschlossen, aber man fällt auch nicht unmittelbar runter. Das ist ein ganz schöner Kompromiss auf so einem Dach. Dann gehen wir mal weiter, ne? Wir haben ja jetzt erst wahrscheinlich noch nicht mal ein Viertel gesehen hier.
An allen Aufbauten hängen, ich glaube, 10 Fledermauskästen, mindestens 10 Vogelkästen, diverse Bienenkästen. Also sind diverse Tiere mit uns hier auf dem Dach.
Hier ist der Kindersandkasten, der darf nicht fehlen.
Ja, die werden dieses Jahr ersetzt werden, weil die fallen schon so ein bisschen auseinander. Das erste Modell war so ein günstiges vom Baumarkt. Das ist anscheinend nicht für 80 Kinder ausgelegt.
Mama!
Dahinter steht das Spielhaus und hier der Rasensprenger aufgerollt. Das heißt, gießen müssen aber die Bewohner selber.
Nee, das ist automatisch nachts. Dann noch ein Grund, die Party zu beenden, falls man mal zu lange hier oben sein sollte, weil dann wird man tatsächlich nass.
Bis 2 Uhr kann man feiern.
Genau.
Danach wird zwangsgeräumt. Ja. So, jetzt geht die Treppen wieder runter.
Das Ganze gibt es 5 Jahre, 4 Sommer haben Sie erlebt.
Genau.
Das heißt, wie hat sich das jetzt entwickelt in dieser Zeit?
Also wir haben ja damals uns auch ganz viele Sorgen gemacht. Ne? Ich habe immer gedacht, um Gottes Willen, dann streitet man sich um die Sitzgelegenheiten oder um den Grill. Oder tatsächlich ist es aber wirklich extrem entspannt. Also es ist nie so voll, dass man das Gefühl hat, dass man hier keinen schönen Nachmittag verbringen könnte.
Wenn Partys sind Samstagabend, dann ist natürlich
Silvester. Silvester ist hier oben natürlich wirklich die Hölle los, weil wir sind genau in der richtigen Höhe, um das Feuerwerk, das dann andere abschießen, anzuschauen. Wir selbst haben nämlich hier glücklicherweise ein striktes Feuerwerksverbot. Das ist, glaube ich, auch wirklich die Nacht, wo hier am meisten Menschen sind, oder? Oder? Ja, genau. Dann wird es ja richtig kuschelig.
In diesem Förderprogramm, 1000 Dächer Förderprogramm des Berliner Senats, stehen 2,7 Millionen Euro bereit bis 2023. Das heißt 60.000 theoretisch je Projekt. 18.000 potenzielle Gründachflächen gibt es angeblich in Berlin und die müssen jetzt alle begrünt werden. Unter anderem dafür gibt es das Förderprogramm. Insofern kann man sich schon so ein bisschen als Vorreiter fühlen hier, oder?
Ich kann jedem nur empfehlen, zumindest darüber nachzudenken, das zu tun, weil es einfach so viel Freude macht. Also Skyline würde ich es jetzt nicht nennen, aber man sieht eben den Sonnenuntergang über der Stadt und das macht schon Spaß.
Well, the eggs chase the bacon on the frying pan. The violin dog pigeons by the steeple bell rope. And the dog stiff the garbage bells over last night. And there's always construction work bothering you. Make too much noise, and we don't.
Wir sind der Humboldt-Universität aufs Dach gestiegen, so kann man das sagen. Und zwar in einem oder auf einem Gebäude des Instituts für Biologie befindet sich ein Gewächshaus. Und das einzige Gewächshaus Berlins, was tatsächlich auf dem Dach gebaut wurde. Da stehen wir jetzt mittendrin, haben schon einen prima Blick auf die Dächer von Berlin. So hoch ist es nicht, glaube ich. Das ist der dritte Stock hier. Und bei mir sind Professor Bernhard Grimm, der ist Professor am Institut für Biologie an der Humboldt-Uni, und Karl von Suntum, der ist Architekt der technischen Abteilung der Humboldt-Uni und mitverantwortlich dafür, dass es dieses Gewächshaus überhaupt hier gibt. Natürlich, es gibt Glasscheiben und es gibt jede Menge Licht, so stellt man sich das auch vor bei einem Gewächshaus. Allerdings auf den ersten Blick relativ wenig Pflanzen. So ein paar ganz dünne grüne Stängel. Vielleicht erklären Sie mir mal, wir gehen hier einfach mal rumrum, was das alles ist.
Wir sind in erster Linie in der Grundlagenforschung tätig. Dementsprechend finden Sie hier nur auch in der Regel Pflanzen, die zu den klassischen Modellpflanzen für molekularbiologische Forschung an Pflanzen genutzt werden, wie zum Beispiel hier den Tabak oder in dem Nebenfach dann auch die Pflanze Arabidopsis thaliana, die Ackerschmalwand.
Ah ja, das sind so ganz, ganz kleine schwarze Töpfchen, wo was rauskommt, was eigentlich aussieht erstmal wie, naja, eine Tomatenpflanze im Jungstadium. Das ist es aber nicht. Was ist das, was Sie da eben erwähnt haben?
Das ist die Ackerschmalwand, eigentlich das Haustier der molekularen Pflanzenwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Was erforscht man daran?
Man kann alles an der Pflanze erforschen. Sie ist eben sehr vorteilhaft, weil sie klein ist, wenig Platz auch beansprucht, ein kleines Genom hat. Wir hier in meiner Arbeitsgruppe erforschen vor allen Dingen Photosynthesevorgänge.
Bei Photosynthese denkt der Laie ja immer an Licht und deshalb braucht man auch viel Licht und deshalb das Gewächshaus hier ganz oben. Ist dieser Schluss jetzt so richtig?
Pflanzen benötigen Licht. Pflanzen sind die einzigen Organismen, die eben allein aus der Lichtenergie dann organische Substanz herstellen können. Dank dieser Fähigkeit können wir, Mensch und auch Tiere, letztendlich leben, denn von den Produkten, die Pflanzen herstellen, lassen sich dann also eben auch die Energiereserven schaffen, die wir dann zur Energiegewinnung verbrauchen.
Dann gehen wir doch mal weiter jetzt hier. Nächste Schiebetür geht auf. Wir kommen in den nächsten Raum. 600 Quadratmeter hat das ganze Gewächshaus.
Davon sind 400 Quadratmeter Pflanzfläche auf Tischen. Und hier sind wir jetzt nun in einer klimatisierten Kabine, in der wir Kartoffelpflanzen anpflanzen, die ebenfalls für Photosynthesevorgänge oder auch für den Ferntransport von Zuckern untersucht werden.
So, jetzt aber mal nicht böse sein, die Kartoffelpflanzen sehen nicht so besonders gut aus, ne? Also so ein bisschen gelblich, so ein bisschen bräunlich, haben sie nicht gegossen?
Doch, die sind möglicherweise sogar zu viel gegossen worden. Sie haben einen schon älteren Stadium erreicht. Jetzt geht es nur noch darum, bei diesen Pflanzen die Kartoffelknollen zu ernten, um dann auch in der nächsten Generation mit den Pflanzen weiterzuarbeiten.
Und Sie haben es ja schon erwähnt, der Raum ist klimatisiert. Das heißt, man steht hier im Wind, also in einem künstlich erzeugten Lüftchen, was es ja eigentlich in einem geschlossenen Gewächshaus nicht gibt. Und jetzt, glaube ich, kommt Karl von Suntum ins Spiel, der ja so ein bisschen dafür zuständig war, dass es dieses Gewächshaus hier oben überhaupt gibt. Und zwar mit der gesamten Technik, die dazugehört. So einfach ist das nicht. Man kann nicht sagen, wir haben ein 100 Jahre altes Gebäude und darum handelt es sich tatsächlich hier bei dem Institut für Biologie und sagen, wir bauen da einfach mal oben ein Gewächshaus drauf mitsamt der Technik.
Das Gebäude war ja vorher schon da. Es gab einen Dachgeschossausbau, da waren ursprünglich mal Büros untergebracht. Die Frage ist natürlich immer dann die Tragfähigkeit der Konstruktion und wir haben hier eine neue Decke aufgebracht. Ist ja auch eine Frage der Dichtigkeit, weil wir hier mit viel Wasser arbeiten, in den Bereichen zum Beispiel drüben. So dass man erstmal jetzt prüfen musste, ist die Konstruktion in der Lage, eine neue Decke zu tragen? Was sagen die Fundamente? Dann ging das. Also wir mussten die Fundamente nicht verstärken, wir haben nur eine neue Decke eingebracht. Das Hauptproblem war der Umgang mit dem Denkmalschutz. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.
Ich habe mir das auch von außen angeguckt. Das sieht relativ dezent aus, ne? Also das sieht aus wie so größere Gauben, die so ein bisschen aus so einem schrägen Ziegeldach rausragen. Und es ist nicht so sehr auffällig gewesen.
Das stimmt. Wir haben es also so weit wie möglich zurückgenommen. Es sieht eigentlich von außen aus, als hätte man das einfach in ein altes Dach mit Bieberschwanzdeckung reingeschnitten.
2014 wurde eröffnet, das heißt, das ist jetzt 6 Jahre alt. Knapp 4 Millionen hat es gekostet und das war für die Humboldt-Universität die einzige Möglichkeit, sowas überhaupt in Berlin-Mitte zu realisieren. Das hätte man rausgehen müssen aus Berlin.
Also man hätte den ganzen Fachbereich woanders hinsetzen müssen und das ist natürlich jetzt extrem komfortabel, dass man im Gewächshaus neben dem Schreibtisch hat sozusagen, ja.
Wir sind jetzt hier in dem Teilabschnitt B. Hier befinden sich Pflanzen, die wir vor allen Dingen für unsere mikroskopischen und auch systematischen Übungen mit Studierenden nutzen. Und deshalb ist dort eine größere Vielfalt auch von Pflanzen dann zu finden. Geranien, verschiedene Orchideen, auch Palmen.
Und die sind auch nochmal hinter einer Extratür, weil die wieder ein extra Klima haben?
Nein,
oder?
Nein, da können wir reingehen. Diese Pflanztische heißen Ebbe- und Fluttische, weil sie letztendlich auch dann geflutet werden können. Durch diese Beweglichkeit der Tische versucht man möglichst eben die gesamte Fläche des Gewächshauses zu nutzen.
Das heißt, man kann die Tische hin und her schieben, so ähnlich wie in den Bibliotheken, wo man die Regale verschieben kann. Ich muss sagen, das macht hier alles einen unglaublich sauberen Eindruck. Also ist hier weit entfernt davon, dass hier Erde auf dem Boden liegt oder so diese typische Gewächshausatmosphäre. Im Gegenteil, das sind Edelstahltische.
Das ist ein Labor, ja.
Ja, das ist ein Labor und wir stehen hier auch alle im weißen Kittel. Warum ist das so?
Dieses Dachgewächshaus ist eine gentechnische Anlage. Die gentechnische Anlage schreibt vor, dass wir hier mit Arbeitsschutzkitteln arbeiten. Deshalb haben wir alle unseren weißen Kittel an. Dieser Kittel hat auch den Vorteil, dass wir die Pflanzen, die hier wachsen, vor zusätzlichen Kontaminationen schützen sollen, die wir eben draußen auf der Straße aufgegabelt haben.
Man verteufelt das ja so. Gentechnisch veränderte Pflanzen sind immer irgendwie ein Werk des Teufels.
Ich würde derartiges Vokabular nicht verwenden. Ich würde nicht natürlich von Teufelswerk sprechen, sondern die neuen Züchtungsmethoden sind eben eine verbesserte, elegante und schnelle Methode, um zu Forschungszielen zu gelangen. Und wir sind alle daran interessiert, dass sowohl die Qualität wie auch die Erträge gesteigert werden können. Und dazu können auch die neuen Züchtungsmethoden einschließlich der Gentechnik beitragen.
Also auch vor dem Hintergrund des Klimawandels, ne?
Ja, es gibt natürlich im Zusammenhang mit dem Klimawandel sehr viele Fragen zu beantworten. Mit steigender Temperaturen kommen neue Pflanzenpathogene auch hier in unsere Regionen. Mit dem Klimawandel kommen mit erhöhten Temperaturen auch andere Stressfaktoren hinzu, wie Wassermangel oder auch Mineralstoffmangel. Gegen diese Aspekte müssen neue Merkmale in Pflanzen eingezüchtet werden. Und dies nicht nur durch klassische Züchtungsmethoden, sondern auch durch die modernen Züchtungsmethoden.
Es ist so heiß hier, so unbeschreiblich heiß, noch heißer als im letzten Jahr, soweit ich weiß. Eine Affenhitze und so tierisch schwül. Und wenn ich dich in deinem Kleid sehe, wird mir auch nicht gerade kühl. Die Eiswürfel halten gerade mal eine Sekunde. Kalt duschen reicht für eine gute Viertelstunde. Und kaltes Wasser ist jetzt sowieso ziemlich knapp. Komm, wir drehen durch, wir spielen verrückt, wir heben ab. Wir tanzen cha-cha-cha auf dem Dach und machen jede Menge Krach und kurz nach Mitternacht. Wir beide tanzen jetzt cha-cha-cha auf dem Dach und oben wundert sich der Mond, denn sowas ist er nicht gewohnt.
Normalerweise sind Supermärkte ja so flache, quaderförmige Gebäude mit einem großen Parkplatz davor. Das ist in ländlichen Gebieten natürlich so, aber vielfach eben auch noch in Großstädten, zum Beispiel in Berlin. Nur dass sich das hier natürlich eigentlich niemand mehr leisten kann, weil Grund und Boden ist immens teuer und eigentlich wird auch jeder Quadratmeter gebraucht, nämlich für Wohnraum. Wir sind in Berlin jetzt, im Prenzlauer Berg, in einer Filiale von Lidl, die von innen erstmal natürlich genauso aussieht wie eine ganz normale Lidl-Filiale mit Gemüsetheke, mit Backwarentheke, mit den Kassen hier, das hört man auch im Hintergrund. Aber obendrauf, auf dem Dach der Filiale, da befinden sich in 3 Gebäuderegeln 44 Wohnungen, quasi Lidl-Wohnungen. Und bei mir ist jetzt Jenny Stemmler, die Bereichsleiterin Immobilien bei Lidl. Was ist denn jetzt eigentlich die Motivation von Lidl? Also die Wohnungen gibt es ja
jetzt nicht quasi auf der Aktionstheke dann? Mietwohnungen im Angebot, nur donnerstags.
Lidl hat einfach schon sehr frühzeitig das Thema Flächen- und Wohnraummangel als spezielle Herausforderung in den Metropolen identifiziert. Und wir wollen ja auch immer nah am Kunden sein. Das heißt, für uns ist es wichtig, gerade in diesen hochverdichteten Bereichen auch Filialen zu realisieren. Und deshalb haben wir einfach schon sehr früh begonnen, solche gemischt genutzten Objekte zu entwickeln.
Das Ganze ist 2017 tatsächlich auf einem freien Grundstück entstanden, so einer typischen Berliner Baulücke, wie es sie hier noch lange gab, wo man einfach so einen Schuhkarton-Supermarkt hätte bauen können, aber später dann einfach Wohnungen draufsetzen, wäre jetzt nicht so einfach gewesen.
Es ist tatsächlich nicht so einfach, das auf eine bestehende Filiale einfach Wohnungen draufzusetzen. Das funktioniert aus statischen Gründen nicht, sondern man muss das Gebäude dann immer komplett abreißen und neu bauen. Das macht solche Projekte auch sehr komplex.
Wenn ich mir das hier jetzt mal angucke, das ist ein ganz normaler, rechteckiger Verkaufsraum. In der Mitte sehe ich eine etwas dickere Säule. Ist die jetzt aus statischen Gründen da, damit die Wohnungen hier trägt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, irgendwo müssen die Wohnungen ja abgefangen werden. Und Sie müssen sich vorstellen, hier stehen ja drei Gebäude oben drüber. Und wir haben es hier aber geschafft, auch das Thema Statik wirklich sehr gut zu lösen. Wir haben hier nur insgesamt 6 Stützen in diesem Verkaufsraum, was für 3 Gebäude durchaus sehr wenig ist. Und die sind sehr gut in die bestehende Regalierung integriert, sodass sie eben den Filialbetrieb auch nicht stören. Aber auch das Thema Anlieferung muss man ja bei solchen kombinierten Objekten gut lösen. Und auch dafür haben wir hier in der Prenzlauer Nähe eine sehr gute Lösung gefunden.
Da können wir ja gleich mal hingehen. Das gucken
genau,
wir uns jetzt mal an.
Genau.
Jetzt gehen wir mal durch die Filiale durch. Vorbei am Obst, an der Kühltheke, am Klopapier und an der Milch. So, jetzt geht hier ein kleines Plastiktor an der Seite auf. Und jetzt stehen wir schon an der Seite des Marktes, also der für die Kunden schon nicht mehr zugänglich ist. Da draußen fährt der Papiercontainer vorbei. Also das habe ich jetzt schon gehört. Ne?
Das ist aber die normale Müllabholung für das Gebäude, fürs Wohngebäude. Wir stehen hier im Lager, also auch ein ganz normales Filiallager und sehen die Anlieferung hinten und dort ist ein Rolltor. Wenn der LKW kommt, dann fährt das Rolltor auf und der LKW kann direkt abladen. Und vorne an der Gebäudeaußenhülle gibt es eben noch ein weiteres Rolltor, was dann eben auch runtergeht, sodass der Mieter nichts davon mitbekommt.
Das heißt, wenn wir jetzt hier mal durch die kleine Tür nach draußen treten und ein bisschen nach oben gucken, sehe ich schon in den Flur der ersten Wohnung. Oder ist ein Waschbärposter an der Wand?
Genau, genau. Wir können ja auch gern hier mal raufgehen auf das Filialdach. Dann sieht man das ganz gut.
So, jetzt geht es die Eisentreppe hoch. Eine Eisentreppe außen auf das Dach der Lidl-Filiale.
Das ist in der Tat auch nur der Fluchtweg. Aber das ist der schnellste Weg, um von der Filiale hier raufzukommen. Und hier oben bekommt man von der Filiale auch überhaupt nichts mehr mit.
Das ist, sieht aus wie so ein kleiner Dachgarten hier.
Genau. Und wenn man sich vorstellt, vorne ist die Prenzlauer Allee, stark befahrene Straße. Und hier hinten hat man seine Wohnung mit einem begrünten Gärtchen.
Hier gibt es auch kleine Terrassen. Eine Mieter hat sich da eine kleine Buddelkiste reingestellt fürs Kind offenbar. Die Wohnungen haben alle Balkone. Alles beige verputzt, sieht richtig schick aus.
Das sind hier Mietwohnungen. Generell sind wir allen Eigentumsformen gegenüber offen. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass Mietwohnungen zum Konzept einer Lidl-Filiale im Erdgeschoss deutlich besser passt. Ob wir selber die Wohnung im Bestand halten und als Vermieter tätig sind, ist immer abhängig vom jeweiligen Standort.
Und die Mietpreisgestaltung richtet sich nach Standort und Lage oder sagen Sie da auch so ein bisschen, wir sind Discounter, bei uns eher nicht so teuer?
Für uns ist es natürlich wichtig, dass wir als Lidl auch unserem Motto einer sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis da treu bleiben. Und trotzdem richten sich natürlich die Mietpreise nach den ganz normalen Rahmenbedingungen wie Lage, Wohnungsgröße und Ausstattungsgrad.
Und jetzt fängt es an zu regnen. Jetzt gehen wir einfach mal rein. Hier Haus 3. Vom zweiten Hinterhof geht es jetzt in den ersten. Und ich nehme an, alle 44 Wohnungen sind vermietet.
Die sind alle vermietet, ja.
10 Objekte gibt es, die Lidl derzeit realisiert hat, aber es sind weitere in Planung, nicht nur in Berlin, richtig?
Genau, also wir haben 10 Objekte deutschlandweit mittlerweile realisiert. Wir machen sowas ja schon seit vielen Jahren, dass wir gemischt genutzte Immobilien bauen und haben auch weitere in Planung.
Es geht auch nicht immer und unbedingt nur um Wohnungen. Ne? Es gibt zum Beispiel in Stuttgart ein Projekt, da bauen sie eine Kita aufs Dach.
Wir sind da sehr offen und schauen immer auf den jeweiligen Standort und was dort individuell am besten passt.
Dann gehen wir jetzt einfach mal rein, Haus 1, Tür auf. So, dann klingel ich jetzt hier einfach mal. Wie wohnt sich's über einer Lidl-Filiale?
Also ich kann da leider noch gar nicht so viel dazu sagen. Wir wohnen seit einer Woche hier.
Wie finden Sie denn die Idee grundsätzlich, also Märkte mit Wohnungen zu überbauen? In Berlin ist ja die Situation sehr angespannt, ne?
Ich denke, es ist eine gute Idee, weil es wirklich den Platz ausgezeichnet nutzt und ja, man hat den Naheinkauf gleich in der Nähe.
Also das heißt durchaus mal im Schlafanzug abends Milch holen oder sowas?
Da war ja. Runterfahren und dann gleich reingehen, ja. War bis jetzt schon sehr nützlich, wenn man mal was vergessen hat oder so.
Oh. René Kann, einer der Mieter, der hat hier gerade seinen Müll in den wieder angelieferten Papiercontainer versenkt. Genau. Ne? Sie haben jetzt eine Wohnung hier über dem Supermarkt. Wie ist das? Lärmbelästigung, Lieferverkehr ist nicht so ein Thema.
Für uns eher nicht, weil wir nach hinten raus wohnen. Aber hier vorne könnte es sein, dass es durch die Lüftungsanlagen Belästigung gäbe. Aber wir haben davon eigentlich nichts gehört.
Gerne. Wie lange wohnen Sie hier jetzt?
3 Jahre.
Also das heißt von Anfang an. Sie waren sozusagen Erstbezug.
Genau, 2017 sind wir hier eingezogen. Hier wohnen mit unseren 2 Söhnen und meiner Frau wohnen wir hier im Hinterhaus 3.
Gut, dann gehen wir jetzt wieder durch die Seitentür rein in den Markt. In Berlin gibt es laut Stadtentwicklungssenatoren 330 Standorte über Supermärkten, wo man überlegen könnte, die eben mit Wohnungen zu bestücken. Also nicht nur Lidl, sondern auch andere Discounter. Dabei könnten 15.000 bis 30.000 Wohnungen entstehen. Nicht nur Lidl engagiert sich, sondern zum Beispiel auch Aldi mit 2.000 Wohnungen in Berlin und Potsdam. Ein Drittel davon als Sozialwohnung. Macht man denn da manchmal mit der Gemeinde oder in dem Fall mit dem Land Berlin auch so einen kleinen Kuhhandel, in dem man sagt, wir möchten gerne mehr Verkaufsfläche, weil da geht der Trend ja hin, ne, die Märkte zu vergrößern. Und dafür bauen wir Wohnungen, wenn ihr uns das genehmigt, weil das ist ja zum Teil schwierig sonst.
Ja, also wir sind natürlich bei jedem einzelnen Projekt immer sehr eng im Austausch mit den Behörden. Das muss man schon so sagen, weil wir natürlich sowohl für uns, für die Filiale, als auch für den Wohnraum dann das beste Konzept finden müssen. Solange unsere Filiale unten funktioniert, sind wir für alles offen, was oben drüber geschehen kann.
Das Dach des Berliner Abgeordnetenhauses in Mitte ist für Besucher ja normalerweise tabu. Außer Heinz Risse nimmt mich mit nach oben. Das hat er vor einiger Zeit mal gemacht. Er ist nämlich der Imker hier und betreut die Bienen, die über den Köpfen der Politiker summen, wenn die Köpfe darunter vielleicht brummen, also jedenfalls hoffen wir das mal. Durch eine kleine Tür im Dachgeschoss sind wir jetzt nach draußen aufs Dach gelangt. Und auf den ersten Blick wirkt das hier recht nüchtern, flach, mit ein paar Wegen. Wegen, so aus Platten, dazwischen Kies und ganz hinten stehen ein paar Holzkisten, zum Teil übereinander gestapelt und dort wohnen die Bienen. Also kein vielfarbiges Bienenschloss, sondern einfach Kästen, die in diesem Fall Beuten heißen und wo die Bienen jetzt schon fleißig bei der Arbeit sind, oder?
Ja, wir haben zwei verschiedene Beutentypen hier, drei Beuten insgesamt, eine Bienenkiste. Und in beiden Beutentypen bauen die Bienen ihre Waben alle selber. Die haben keine vorgepressten Wachsplatten, die sie ausbauen, sondern sie bauen reinen Naturwabenbau.
Und dass es hier oben doch recht kahl ist und es überhaupt keine Pflanzen gibt, das ist den Bienen egal.
Solange sie in der Umgebung genug Nahrung finden. Und dann fliegen sie aus. Hier zum Beispiel der Tiergarten ist in der Nähe. Hier gibt es alte Mauerstreifen, hier gibt es Friedhöfe. Hier gibt es einfach auch viele Brachflächen, die noch nicht bebaut sind, wo die Bienen abwechslungsreiche Nahrung finden. Und das ist teilweise dann besser als auf dem Land. Weil hier gibt es keinen großflächigen Pestizideinsatz. Hier gibt es viel mehr Nahrungsvielfalt als auf dem Land. Hier gibt es keine Monokultur in dem Sinne. Und draußen in der Landwirtschaft gibt es viele Monokulturen. Wenn die Obstblüte vorbei ist, wenn der Raps verblüht ist, dann finden die Bienen nicht mehr viel. Das ist für die Wüste. Und dann finden sie nicht mehr viel und dann müssen die teilweise im Sommer hungern. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Aber einige Imker, die müssen dann wandern, um den Bienen wieder Futterquellen zu geben, die dann ergiebiger sind.
Also die Großstadt tatsächlich als Bienenparadies. Aber wenn man auf dem Land unterwegs ist, sieht man doch häufig diese Bienenmehrfamilienhäuser mit den Eingängen in verschiedenen Farben. Und das brauchen ihre Bienen hier nicht, um die eigene Wohnung wiederzufinden?
Die können ihren Eingang erkennen, aber meistens erkennen sie das an Formen und nicht so sehr an Farben, weil die Bienen sehen ganz anders Farben, als wir das sehen. Also sie sehen zum Beispiel kein Rot. Rot können die Bienen nicht sehen, aber die Bienen können Nektarien sehen. Die können die Nektarien der Blüten sehen. Das zum Beispiel. Aber durch diese farbliche Unterscheidung soll zum Beispiel auch der Königin eine Rückkehr in genau den Stock ermöglicht werden. Aber das machen die, ich glaube, sehr viel anders als jetzt mit diesen Farben. Die Farben sind schön anzusehen und ich glaube auch, ja, manchmal orientieren sie sich daran. Aber ich glaube, dass sie mehr an Formen orientieren sich als an Farben.
Darf man da mal reingucken?
Da gucken wir auch gleich mal rein.
Aber ich muss jetzt keine Angst haben, dass sie über mich herfallen.
Man muss sich ein bisschen schützen. Man weiß nie, wie sie drauf sind. Man kann Glück haben, dass sie gut drauf sind. Man kann Pech haben, dass sie einfach gucken, wo der Bär ist. Im Moment bin ich zum Beispiel angezogen wie ein Bär. Ganz dunkel. Sie sind auch relativ dunkel angezogen, weil der Bär ist der einzige natürliche Feind der Biene, neben dem Menschen. Und dann, wenn man so eine Kiste aufmacht, suchen sie erstmal nach dem Bär. Und wenn dann ein dunkel gekleideter Mensch davor steht, dann könnte das eventuell auch ein Bär sein. Um dann nicht verwechselt zu werden, zieht man sich weiße Sachen an, setzt sich so einen Imkerschleier auf. Und dann kann man in Ruhe arbeiten. Dann benutzt man noch ein bisschen Rauch, das ist ein Rauchgerät. Und mit diesem Rauchgerät erzeugt man Rauch, um den Bienen Feuer zu simulieren. Sie haben Angst vor Feuer. Und was sie dann machen, ist ganz einfach. Sie werden abgelenkt, sie saugen sich voll Honig. Und dadurch haben sie was ganz anderes zu tun, als zu stechen und zu gucken, wo der Bär ist. Denn der Honig ist das Einzige, was sie mitnehmen können aus dem Stock und wird das Überleben sichern.
Aber sie geraten in Stress.
Sie geraten ein bisschen in Stress, aber wir werden das gleich sehen. Ich klopfe vorher an, ich sage, jetzt komme ich, ich bin der Imker. Und dann wissen die teilweise schon Bescheid, mich kennen sie schon und dann sind sie eigentlich ganz, ganz lieb und sanft.
Und deshalb hat Heinz Risse sich jetzt wirklich ein großes weißes Shirt übergezogen. Ich werde mich jetzt einfach mal so ein bisschen dahinter verstecken und hoffen, dass sie mich nicht für einen Bären halten. Ich sehe auch schon einige Bienen hier herumfliegen, aber zum Glück wirken die ganz friedlich.
Erstmal keinen Rauch benutzen. Erstmal gucken, ob wir so zurechtkommen.
Und jetzt sind wir auch schon unmittelbar an der Bienenkiste. Da ist ein kleines Flugloch und da herrscht aber wirklich Hochbetrieb.
So, da ist schon gut was los. Kann man das hören? Muss immer anklopfen vorher, damit sie wissen, dass man kommt. Und dann diese Kiste auf den Kopf stellen und hier sehen wir schon, hier ist ein kleines Problem, das war offen hier. Warum das offen war, weiß ich nicht, vielleicht der Wind.
Mal reingucken.
Das ist alles in Ordnung. Machen wir dazu.
Das ärgert die jetzt nicht, dass man ihr Haus auf den Kopf stellt?
Doch, doch, das ärgert die ein bisschen, aber die beruhigen sich schnell wieder. Jetzt gibt das Bodenblech abnehmen. So, und da kann man jetzt sehen, dass sie schon fleißig gebaut haben. Das ist reiner Naturwabenbau. Die Bienen bauen im Prinzip an diesen kleinen Leisten hier, bauen die ihre Waben an, von oben nach unten, hängen sich immer oben auf. Und jetzt kann man sehen, dass sie so herzförmige Waben bilden. Und diese herzförmigen Waben werden dann nach außen immer breiter, nach unten immer schmaler. Und jetzt tragen sie Nektar, Wasser und Propolis ein.
Boah, Ein Volk besteht aus bis zu 50.000 Tieren und Tausende sind jetzt quasi hier bei der Arbeit dick bepackt mit dunkelgelben Pollen. Und das schleppen sie jetzt alles hier rein und hier entsteht dann auch der Honig?
Dieser Raum hier, das ist der sogenannte Brutraum. In diesem Raum, wenn der komplett ausgebaut ist, was vielleicht noch 2 oder 3 Wochen dauert, wenn der komplett ausgebaut ist, dann wird der hintere Raum freigegeben, das ist der sogenannte Honigraum. Von dem kann man den Honig ernten. Von dem vorderen Brutraum essen die Bienen selber, weil die auch den Honig natürlich für die Brut selber verbrauchen. So ein Bienenvolk verbraucht ungefähr 300 Kilogramm Honig im Jahr. Und das meiste geht natürlich für die Fütterung der Brut, für das Ausspitzen von Wachs drauf. Und nur einen ganz kleinen Teil nimmt der Imker dann weg, wo der Imker denkt, das haben sie über, das brauchen sie jetzt nicht für den Winter. Okay. Jetzt können wir mal gucken, ob die Königin schon Eier gelegt hat.
Woher wissen Sie, wo die ist?
Ich weiß nicht, wo die Königin ist, aber ich kann die Waben leicht an die Seite drücken. Geht mal an die Seite hier. Und da kann man in die Waben kann man reingucken. Und da kann man sehen, dass die Königin fleißig Eier legt. Die Zelldeckel sind verschlossen. Sie hier außen, die Außenwaben, die enthalten meistens Honig. Kann man jetzt auch schon sehen, hier oben ist verdeckelter Honig. Da haben sie schon fleißig Nektar eingetragen. Also hier ist alles in Ordnung, hier können wir jetzt auch wieder zumachen.
Gut 100 Kilo Honig wird jedes Jahr geerntet und zwar in allerbester Demeter-Qualität. Eigentlich kaum zu glauben, mitten in der Großstadt. Und unter anderem wegen des Honigs sind die Bienen auf Dächern auch schon fast ein bisschen in Berlin. Es gibt nämlich nicht nur welche auf dem Dach des Abgeordnetenhauses, sondern zum Beispiel auch auf dem Dach der Zentrale der Wohnungsbaugesellschaft Mitte, auf dem der Sparkasse, dem von Vattenfall, der Deutschen Bahn, dem Haus der Kulturen der Welt und auf dem Berliner Dom und natürlich auch auf diversen privaten Dächern. Und auch wenn das Überleben der Wildbiene für den Naturschutz viel wichtiger ist als das der Honigbiene, ist die aber auch gefährdet und insofern hilft die Großstadt tatsächlich, den Bienen zu überleben?
Diese kleinen Bestäuber hier, die Bienen, die haben große Probleme zurzeit. Man spricht nicht umsonst von Bienensterben. Das sind alles Sachen, die hängen mit vielen Sachen, die der Mensch macht, zusammen. Also zum Beispiel Pestizideinsatz, zum Beispiel Monokultur, zum Beispiel Gentechnik. Alles so Sachen, wo der Mensch in die Natur eingreift und wo uns die kleine Biene, die zeigt uns immer ganz schnell, wenn sie unzufrieden ist. Und die kleine Biene ist unzufrieden, die ist nicht richtig gut drauf. Und in der Stadt geht es ihr teilweise besser als auf dem Land.
Sonne und Wind, also Klima fast wie am Meer. Und das ist genau das Klima, was Andreas Friedrich liebt und seine Pflanzen auch. Wir stehen hoch oben auf dem Dach des Görzwerks. Und das Görzwerk, das ist ein alter, über 100 Jahre alter Industriebau im Berliner Südwesten. Und auf diesen Dachflächen ist die Meerespflanzenzuchtanlage von Andreas Friedrich, der gelernter Landschaftsgärtner ist. Und das sieht auch so ein bisschen aus wie ein bisschen verstrocknetes Strandgras, also ein bisschen grau, grün. Was wächst denn hier?
Ja, also hier oben auf der Meeresgärtnerei im Dachgarten haben wir vor allem Pflanzen von der Küste. Hier oben herrschen echt extreme Verhältnisse. Wind, Trockenheit, Sturzregen, Kälte, Hitze. Und wie man auch sieht, hier oben ist alles vertrocknet halt. Bis auf wenige Spezialisten an Nutzpflanzen, die ich hier oben kultiviere und die nicht nur mit diesen anderen extremen Wetterverhältnissen auskommen, sondern sogar noch versalzten Boden mögen. Sogar benötigen, und das ist das nächste weltweite Problem, immer mehr Flächen versalzen, und wir machen aus der Not eine Tugend und kultivieren hier super leckere Salzwiesenkräuter und Küstenwildgemüse.
Nun frage ich mich aber bloß, 61 Meter hoch über dem Meeresspiegel und weit weg vom Meer, also auch weit weg eigentlich vom Salz. Warum gedeihen hier Salzpflanzen?
Wir verwenden hier sogenannten Treibsel. Das stammt von der Strandreinigung, unter anderem von der Ostsee oder von der Nordsee, wenn die Strände dort abgeräumt werden, wenn dann nach der Flut der Seetang da angeschwemmt wird oder die Algen, alte Algen. Und die verwenden wir hier als Dünger. Und durch diesen Eintrag dieses Seetanks, dieses trockenen Seetanks, kommt auch das Salz. Und so haben wir einfach diese Bodenfläche hier oben eben auf die Maritimbedingungen spezialisiert.
Und eine Pflanze sehe ich hier, die ist in so einem kleinen Topf, wird da vorgezogen. Die hat so fleischige, hellgrüne, Blätter sind das ja gar nicht. Mach jetzt hier mal so ein Stück ab. Schmeckt tatsächlich salzig.
Ja.
Ne? Also frisch, knackig, salzig. Wofür wird es verwendet und was ist das?
Frisch, knackig, salzig, sehr gesund, von Natur aus jodhaltig. Das ist Queller, nennen wir auch Salicorne oder Meeresspargel, wird auch genannt. Diese Blätter hier, die sind verdickt und da lagert die Pflanze Salz ein, weil das ist die Pflanze, die an der vordersten Front wächst, sozusagen dort, wo das Meer mit dem Land ringt, in dieser Übergangsphase halt. Ne? Deswegen, diese Zone nennt man auch Quellerzone. Diese Pflanze macht die Pionierarbeit und sorgt für die Verlandung. Und die kommt mit diesem extrem salzigen Wasser, Meereswasser, zurecht. Wir kultivieren die hier in einem Topf. Das ist übrigens sogar ein kompostierbarer Topf aus Hanf. Da bin ich sehr stolz drauf. Halt kein Plastik hier oben. Und dieses Kraut, das ist eben nicht nur aus der Natur ein Wunder, sondern auch in der Küche ein wahres Wunder. Weil du musst die Speisen gar nicht mehr salzen. Du nimmst das sozusagen als Beilage, so als Delikatesse. Oder du blanchierst das zu einem Fischgericht und hast sofort gute Laune.
Auf 400 Quadratmeter wachsen hier Salzwiesenpflanzen, unter anderem das. Jetzt gucken wir doch vielleicht mal, was noch so ist. Jetzt geht es hier auf den Holzbohlen lang, zwischen so ein bisschen vertrocknetem Gras. Wir gehen hier immer ab und zu mal eine Metalltreppe runter, ein Stück auf Dachpappe lang, ein Stück an der Haustechnik vorbei und dann ist auf dem Dach wieder die Erde und jetzt sind wir hier auf so Holzstegen, so zwischen den Pflanzen.
Richtig.
Und hier liegen tatsächlich offene Muschelschalen. Also sieht wirklich aus wie an der Nordseeküste. Und hier ein Stück Fischernetz noch, oder was ist das?
Ja, tatsächlich kommt natürlich auch manchmal Plastikmüll hier mit hoch, Fischernetze, Seil und so weiter. Da betreiben wir dann auch noch gleich eine Reinigung, die natürlich ein großes Problem darstellt, halt für die Meere auch. Ne?
Mächtig windig ist es hier,
ja,
wirklich.
Das ist authentisch. Das ist unser Meerkohl, da geht jetzt gerade die Saison zu Ende. Meerkohl ist der wilde Urahn unserer ganzen heutigen Kohlarten.
Die ist so kniehoch, hat weiße Blüten,
ja,
ganz Blüten. Dicke Stängel.
Und schmeckt, kann man roh essen, ja, obwohl es eine Kohlsorte ist, bitteschön.
Oh ja.
Erinnert ein bisschen vielleicht an Brokkoli. Hier haben wir den nächsten Kandidaten, Meerfenchel. Ist hier in Deutschland sehr unbekannt. Das ist hier eine meiner Lieblingspflanzen.
Austernpflanze steht dran.
Ja, und jetzt einmal probieren und danach ist man sprachlos.
Das sind dunkelgrüne Blätter, wirklich ganz flach am Boden. Das kennt doch hier in Berlin erstmal kein Mensch. Wer kauft
Nein,
das?
Das sind so Spezialisten, Hobbyköche oder auch Gastronomen aus der Sterneküche. Dort haben wir auch schon hingeliefert.
Und Kartoffeln sagten Sie doch auch. Es gibt Salzwiesenkartoffeln.
Ja,
ne?
Haben wir auch eine salztolerante Version. Dann gehen wir mal weiter auf die Birsch.
Zwischendurch liegt aber immer mal wieder ein Schlauch, also bewässert wird schon ab
ja,
und an.
Ja, wir müssen hier wässern natürlich, aber wir wässern hier verhältnismäßig wenig. Und wenn, dann wässern wir, wie man sich das bei der Flut vorstellen muss. Auf einen Schlag setzen wir das Gelände unter Wasser. Es ist viel effektiver und ressourcenschonender, als wenn du hier nur drei Tropfen raufbringst. Also wir spielen hier immer ein bisschen Flut.
Dann hat man ja auch Glück, dass das doch so ein stabiles, altes Gebäude ist, ne? Dass sie den ganzen Sand und das Wasser überhaupt tragen kann hier oben.
Das ist richtig, das wird oft vergessen bei vielen Romantikern, die vom Garten auf dem Dach träumen, dass an allererster Stelle eben die Überprüfung der Statik steht. Wir haben es ja hier mit einem Industriekomplex zu tun, wo ja mal optische Geräte tonnenschwer hergestellt worden sind, unter anderem für den U-Boot-Krieg, muss man mal leider so sagen. Und diese Deckenkonstruktion hier ist halt ungewöhnlich stabil halt. Das ist hier wirklich einfach wie gemacht, diese Fläche für so ein Gartenprojekt.
Jetzt laufen wir wieder über so ein Stück Kies, dann über ein Stück Dachpappe.
Hier ist noch unser Wirtschaftsraum. Also hier werden dann die Sachen halt auch verarbeitet.
Wir stehen jetzt hier in so einem kleinen Aufbau auf dem Dach, wo unter anderem die Kisten lagern und so ein bisschen Gartengeräte. Das wächst alles wie verrückt. Wir haben es ja jetzt eben gesehen. Wie sieht es denn jetzt im Moment aus mit dem Verkauf? Also gerade in Corona-Zeiten ist das jetzt wahrscheinlich ein großes Problem, oder?
Die Welt hat sich verändert in den letzten Wochen und mir tun jetzt die ganzen Gastronomen extrem auch leid, die natürlich jetzt im luftleeren Raum hängen und die natürlich auch zu unserer Zielgruppe gehören. Und es gibt aber sehr wohl Besteller, viele Hofläden, viele gut sortierte Spezialisten, die bei uns online bestellen. Wir bauen jetzt einen sehr schönen Online-Shop auch auf und der richtet sich vor allem an die Leute, die eine ganz authentische Küche halt auch machen wollen, die zum Beispiel jetzt sogar unter Umständen ihren Sommerurlaub abblasen müssen an die Nord- oder Ostsee. Da stellen wir jetzt gerade ein Sortiment zusammen, dass man wenigstens ein Stück echte Küstenpflanze, echte Salzwiesenpflanze, und das schmeckt man ja zweifelsohne, wenigstens per Internet bestellen kann. Es ist alles ungespritzte Ware, es ist ein reines Naturprodukt, weil wir ja in einem extremen Bereich arbeiten, dass die Pflanzen zum Beispiel auch gar keinen Schädlingsdruck haben.
Und Schnecken kommen nicht hoch?
Wir haben keinerlei Probleme mit Schnecken, mit keinerlei Probleme mit Insektenfraß und Vögel. Hier kommt nicht nur kein Mensch hin im fünften Stock, sondern keine Wildschweine. Keine Kaninchen, keine Wühlmäuse, keine Maulwürfe. Wir haben hier den puren Luxus halt. Ne? Und von daher haben wir überhaupt gar keinen Schädlingsdruck. Ansonsten ist das überraschend, wie resistent diese Pflanzen sich darstellen. Und es ist für mich ein Beweis, wir brauchen eben nicht Gentechnik, sondern wir müssen uns auch wieder auf die Stärken der Natur zurückbesinnen.
Das war also unser Ausflug auf die Dächer Berlins im Wochenendjournal Berlin von oben, was sich auf den Dächern der Großstadt so tut. Ich bin Anja Nehls und verabschiede mich jetzt. Weiter geht's mit Klassik, Pop etc. Am Mikrofon die Schauspielerin Bibiana Beglau. Viel Spaß dabei.
Meine Liebe hat Berlin. Berlin. genau im Mittelpunkt der Welt, der Welt, der Welt, der Welt, der Welt, der Welt.